Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Jan Altmann, Volkswirt, und ich arbeite als Produktspezialist bei einem Anbieter, der heißt ETC Group. Das würde man mit Exchange Traded Cryptocurrency ungefähr übersetzen, dieses Instrument. Und es sind börsengehandelte Wertpapiere, die wir listen an der Börse, und die verbriefen Kryptowährungen und hinterlegen sie auch tatsächlich. Und die werden ungefähr so gehandelt wie ETFs. Also das, was die Amerikaner da gefeiert haben im Januar mit ihren Bitcoin-ETFs, das gibt es in Europa seit 5 Jahren und von uns seit 4 Jahren.
Und wie kommt das dann eigentlich, dass es jetzt so einen Hype gegeben hat in Amerika und alle haben darüber berichtet? Und ich hatte ja schon in vergangenen Interviews mit dir eben gelernt, ja, eigentlich lässt euch das vollkommen kalt. Ihr kennt das schon sehr lange.
Ja, ist korrekt. Also die Wahl des Instruments, die war in Europa deutlich einfacher. Und ETFs sind ja auch ein Thema hier im Markt, sowohl für private als auch institutionelle Anleger. Also ließ sich das Produkt hier relativ frühzeitig umsetzen. In den USA wurden die Produktanbieter erstmal vor ein Gatter gesperrt von der Aufsicht. Und da sind auch dann erst die Bitcoin-ETPs rausgekommen. Aber im Vorfeld wurde natürlich ganz, ganz viel Erwartungen geschürt. Und tatsächlich war es eben so, offenbar wurden die heiß erwartet, diese Produkte. Ja, da ist wie eine Welle in die Anlegerportfolios geschwappt. Und in den USA, das muss man auch wissen, ist der Markt der Vermögensverwaltung ganz anders organisiert als in Europa. Also die meisten Finanzprodukte in den USA werden verkauft von unabhängigen Beratern oder Firmen, die unabhängige Berater beschäftigen, und nicht etwa von den großen Geschäftsbanken. Die haben zwar ein Private Banking, aber die meisten Leute sind eben bei dem Vermögensberater. Der darf auch keine Provisionen nehmen in den USA, ist einfach so strikt geregelt. Und was nimmt er dann? Ja, ETFs. Ja, ETFs bieten keine Rückprovision und sind ein vernünftiges Investment, sind schön diversifiziert. Und diese Story hat lange auch wirklich gut gehalten. Und dann kamen erstmal die Themen-ETFs, damit die Berater ein bisschen mehr erzählen können. Und das Gleiche sind jetzt Bitcoin-ETFs. Das heißt, die sind ein Erfolg in diesem mittlerweile fast Vertriebskanal in den USA. Und in Europa ist es eben so, ja, also regulatorisch konnten wir es viel früher starten. ETFs haben hier aber, man soll es nicht glauben, viel weniger Bedeutung im Finanzvertrieb. Der wird nach wie vor dominiert von aktiven Fonds, ganz klar. Und die großen Geschäftsbanken, nicht allein in Deutschland, sondern auch in anderen Märkten, besonders in anderen Märkten, Frankreich, Spanien, Italien und so weiter. Und deswegen haben die Produkte hier nicht den gleichen euphorischen Schwung aufgenommen wie in den USA. Aber ich meine, innerhalb von 5 Jahren sind jetzt in Krypto-ETPs in Europa auch über 10 Milliarden zusammengekommen. Das ist eine Summe, die sich sehen lassen kann für so ein, in Anführungszeichen, Nischenthema.
Ja, da wollte ich auch genau hinkommen. Wenn man hier so auf der Messe rumgeht, jetzt nicht Invest 24, das war schon 23 und 22, ich muss jetzt beim Rückrechnen aufpassen, weil irgendwann war ja dann Corona, da gab es keine Invest. Aber das Thema Bitcoin, das gibt es ja schon sehr, sehr lange und gefühlt sehr intensiv. Das war ja schon vor Corona gewesen. Aber spielt es denn tatsächlich bei der Anlage, bei der Geldanlage, beim Investieren, diese Rolle, die sie offensichtlich medial hat?
Also da gibt es eine große Diskrepanz, würde ich sagen. Und die Kryptobranche, ich bin jetzt seit 3-4 Jahren da intensiver unterwegs, hat mich wirklich überrascht, wie viel oder wie aufwendig man Euphorie verpackt und wie extensiv. Also man muss vieles wirklich vorsichtig gewichten. Und das fängt einfach damit an, dass gerade 2017, als die Märkte so das erste Mal richtig hoch gingen und die Krypto-Jünger und Befürworter, die mit der herkömmlichen Finanzindustrie nichts zu tun haben wollten, mal ins Recht gesetzt wurden. Da sind viele Kryptomillionäre entstanden. Und das haben die als den Beweis der These erachtet, dass der Bitcoin künftig unser Finanzsystem ersetzen wird. Wenn man das ins Größenverhältnis setzt, dann war das wirklich eine kleine Erbse im Verhältnis zum Rest der Welt. Das muss man einfach realistisch so sehen. Aber natürlich, die Kryptomillionäre waren existent, die waren da. Und dann hat sich der ganze Markt von da aus institutionalisiert, würde ich sagen. Also da wurden dann später Regeln aufgestellt hier in Europa, die jetzt Ende des Jahres in Kraft treten, wo Krypto-Investments wie ganz normale Investments regulatorisch behandelt werden. Das ist eine große Chance für viele Unternehmen, die in dem Sektor tätig sind, weil die quasi mit einem Handschlag in ganz Europa tätig werden können. Es gibt die Krypto-ETPs, die halt gehandelt werden wie ETFs. Auch das war möglich, das aufzulegen. Und so hat das Ganze in Europa an Fahrt gewonnen. Anders war es in den USA. Da durften ja eben keine Bitcoin-ETFs betrieben werden. Und da haben aber einige Börsen, waren da sehr erfolgreich, die überhaupt keine Regulierung hinter sich hatten. Also FTX, die größte Börsenpleite, die spektakulärste, die es da gab im Herbst 2022, die hat die Kundengelder in Höhe von 8 Milliarden überhaupt nicht richtig verwaltet. Die waren irgendwie nicht da.
irgendwo in der Schublade.
Irgendwo in der, ja, oder bei beteiligten Unternehmen oder auf jeden Fall bei Leuten, denen sie nicht gehört haben. Und der Insolvenzverwalter hatte also ganz, ganz große Probleme, da überhaupt noch was zusammenzukratzen. Und da erst haben die Leute gemerkt, wenn ich mein Geld bei einer Kryptobörse liegen lasse, ich bin ja ganz schlauer Kryptoinvestor, ich lasse mein Geld da bei einer Kryptobörse liegen, dass die Kryptobörse dann eigentlich eine regulierte Bank sein sollte, diesen Schritt sind viele nicht gegangen. Das war neu. Und das ist ja dann auch fürchterlich schief gegangen in den USA. Die Aufsicht hatte also wirklich ganz, ganz lange dran geknapst, dass sie das nicht früher geschlossen hatten oder schließen konnten. Diese Kryptobörsen waren ja auch in Steueroasen angesiedelt. Und sie waren gleichermaßen entsetzt, dass viele Leute wirklich große Teile ihres Vermögens an eine Börse in einem Zwergenstaat überwiesen haben. Bevor ich diese Entscheidung treffe, da muss ich wirklich viel Mut haben, um das zu machen.
Aber wie kam das dann? Was verleiht denn jemanden dazu, so viel Geld irgendwo hin zu überweisen?
Das waren die Kryptomillionäre, die ersten, die 2017 entstanden sind und dann später beim zweiten oder dritten Hype 2020, 2021, die Zuwächse waren ja ungeheuer. Also die Zuwächse im Wert von Bitcoin versus zum Beispiel den US-Dollar gerechnet, die haben jedes normale Finanzanalyseprogramm gesprengt. Das heißt, wenn man da in 2013 für, ich weiß nicht, was der Bitcoin der Wert war, ich glaube 13 Dollar oder so, wenn man da was gekauft hat, dann hatte man hinterher etwas, was 60.000 Dollar wert war. Unglaublich. Aus heutiger Sicht hätte, da wäre man natürlich gern dabei gewesen, aber einige waren es eben und die haben das auch weiterhin befördert. Und das hat diesen Nimbus von Bitcoin eben aufgebaut, dass man irrsinnige Gewinne damit machen kann. Und keiner hat sich Gedanken gemacht über den Zugang zu der Blockchain, die eigentlich ein super sicheres Investment ist, als Blockchain-Investment, auch super transparent am Ende des Tages. Aber wenn man über bestimmte Intermediäre geht, da gibt es eben große Unsicherheiten. Und deswegen diese Krypto-ETFs, die übrigens in den USA auch schon für vielen Jahren angedacht waren, die immer geblockt wurden von der Aufsicht. Und deswegen gibt es die Krypto-ETPs in Europa.
Wir hatten ja vergangenes Wochenende wieder einen ganz wichtigen Termin für Bitcoin, das sogenannte Halving, was ja nichts anderes bedeutet als das sogenannte Reward, also das, was die Miner bekommen, ist eben nur noch halb so viel wert oder bekommen nur noch halb so viel, auch medial sehr stark begleitet. War das dann letztendlich auch wieder eine Erbse?
Also die Statistiker wissen und die Finanzanalytiker, dass der Preiseffekt des Halvings keinesfalls direkt an dem Tag eintritt, wo das Halving stattfindet. Das liegt einerseits daran, dass die Miner wissen, dass es kommt, denn es kommt alle 4 Jahre, steht im Bitcoin-Code einfach so drin. Und man kriegt es auch nicht raus. Es kommt einfach alle 210.000 Blöcke und das in Zeiteinheiten umgesetzt sind ungefähr 4 Jahre. So, und da war eben halt wieder Zeit dazu. Und es ist auch ein elementarer Bestandteil von Bitcoin, dass sich diese Belohnung für die Miner zur Schaffung neuer Einheiten halbiert. Denn der Bitcoin ist begrenzt auf 21 Millionen Einheiten und soll zum Ende hin, wir haben schon ganz viel geschöpft, zum Ende hin einfach nicht mehr, da sollen nicht mehr so viele Einheiten ausgeschüttet werden. Also wird es schwieriger, neue Einheiten zu erzeugen. Das hat der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, schon in seinem White Paper so reingeschrieben. Das heißt, man könnte auch sagen, Halving dürfte niemanden überraschen. Was aber tatsächlich passiert, ist natürlich, dass die Miner nur noch die Hälfte ihrer Belohnung bekommen. Das heißt, die müssen entweder effizienter wirtschaften oder sie müssen alte Bestände mobilisieren. Das belastet aber auch den Bitcoin-Kurs, muss man sich darüber im Klaren sein. Vielleicht auch ein Grund, weshalb jetzt nach dem Halving die Preise ein bisschen zurückgegangen sind. Und das Halving selber hat also eine mediale Präsenz, die aus meiner Sicht vollkommen übertrieben ist. Der Statistiker kann sagen, wenn man jetzt diese 3 bestehenden Halving-Ereignisse nimmt, also die schon stattgefunden haben, dann kommst du nach 100 Tagen überhaupt erst eine messbare Preisbewegung, die man auf das Halving zurückführen könnte. Und so nach 400, 500 Tagen, da trat in der Vergangenheit ein ganz kräftiger, sehr schöner Effekt auf für den Wert von Bitcoin, aber eben erst danach. Ganz klar danach.
Bitcoin und die globalen Krisen. Bitcoin wird ja gern verglichen mit digitalem Gold. Gold als Krisenwährung. Geht die Gleichung auf?
Also die Gleichung ging bisher recht gut auf. Und Bitcoin wurde tatsächlich so ein bisschen gesehen als die Ausflucht aus dem bisherigen Finanzsystem und ein Wertspeicher, der ja auf der Blockchain sehr, sehr sicher gespeichert ist, auf 18.000 Rechnern weltweit. Also wenn da selbst was Schlimmes passiert oder geopolitische Auseinandersetzungen kommen, irgendwo gibt es immer noch eine Blockchain, auf die man sich beziehen kann. Tatsächlich wurde das partiell dort auch investiert, ja, wenn es mal gekracht hat. Jetzt muss man aber dem entgegenhalten, wir haben jetzt die Bitcoin-ETFs in den USA. Wir haben steigendes Interesse von institutionellen Anlegern. Und was machen institutionelle Anleger, wenn geopolitische Risiken kommen? Die verkaufen risikoreiche Investments so schnell wie es geht. Und deswegen sind das so zwei Bewegungen, die gegeneinander laufen und man für die Zukunft nicht mehr genau sagen kann, haben wir jetzt geopolitische Differenzen einen positiven Einfluss auf Bitcoin? Rein rational, fundamental würde man sagen, ja. Aber man hat eben die Anleger, die jetzt investiert sind, die länger Bitcoin halten wollen, aber die trotzdem gebunden sind an gewisse Risikoquoten, die sehen, oh, da rumpelt's und da habe ich lieber ein sehr stetiges, werthaltiges Investment, was dann zum Beispiel irgendwie Anleihen sind. Und die Institutionellen sind Regulierung daran gebunden. Also die könnten gar nicht so kühn sein und sagen, ich mache alles in Bitcoin, ist eine Wette, es geht nicht, ist nicht erlaubt. Und diese Entwicklung wird wahrscheinlich zunehmen. Die hat einerseits die Wirkung natürlich, dass wir Kryptowährungen mehr sehen, wenn Risk-Off-Modus ist, dass sie dann auch einbrechen. Die Korrelation ist über lange Zeiträume gering, aber in solchen Phasen leider vorhanden. Und man wird es aber vielleicht auch sehen, dass die Volatilität, die Schwankung des Gegenwertes von Kryptowährungen in zum Beispiel US-Dollar auch zurückgehen. Das könnte sein, ja, wenn sich es mehr entwickelt zu einem institutionellen Wertspeicher.
Wie viel Krypto gehört ins Depot?
Also die Bitcoin-Bros von 2017, die ich erwähnt habe, die sagen natürlich, da gehört überhaupt gar nichts anderes rein. Und ein Depot musst du schon gar nicht haben, weil ein Bitcoin-Investment keins benötigt. Denn du hast da deine Cold Wallet und damit kannst du alles machen. Okay, eine Sichtweise. Andere Sichtweise ist, ja, man könnte Bitcoin als Sicherheit sehen und als natürliche Portfolio-Beimischung wie Gold. Im extremen Krisenfall wird das wahrscheinlich nicht weg sein. Okay. Aber eine dritte Sichtweise wäre einfach ganz schlicht zu sagen, ich gucke in der Vergangenheit die Daten, die verfügbar sind, gucke ich mir an, was für eine Beimischung hat da ungefähr Sinn gemacht und dann lande ich auf einmal nicht bei 100%, dann lande ich auch nicht bei 50%, sondern so bei 3-5% für ein ausgeglichenes Portfolio, was ich in Kryptowährungen investieren kann und was mir nebenbei zum Portfolio als Beimischung wirklich als eigene Anlageklasse, die mit den anderen wie Aktien oder Rohstoffen oder so wenig zu tun hat, dann noch ein bisschen Freude macht. Das wäre ein Konzept, das lässt sich einfach umsetzen und wer heute in Aktien und ETFs investiert, hat ein normales Online-Broker-Depot und da kann man über eine Wertpapier-Kennnummer zum Beispiel auch solche Krypto-Wertpapiere einsetzen.
Jan Altmann von der ETC Group, Dankeschön fürs Interview.
Hat mich gefreut, dass ich dabei war.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.